Themen, die Gen AI halt extrem gut abdecken kann, sind Recherchen, Planung, Erstellung von neuen Content für Patienten, um vielleicht eine Diagnose besser zu verstehen. Aber in der Medizin ist der Mensch halt immer noch im Vordergrund. Und der Mensch braucht einen Mensch.
Willkommen bei eHealth Pioneers. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Mit Andrea Buzzi.
Die Situation spitzt sich zu. Jeden Tag gibt es neue Zahlen zum Pflegenotstand, zur Überforderung unseres Gesundheitssystems und zum massiven Kostendruck. Da wird natürlich der Ruf laut nach Lösungen. Sie sollen Effizienz und eine bessere Versorgung bringen. Heilung für das System könnte in der digitalen Transformation liegen. Die Therapie ist also AI und IoT im Gesundheitswesen? Wie weit sind wir eigentlich weg von den smarten Krankenhäusern und können wir tatsächlich auch im Gesundheitswesen auf Generative AI setzen? Während Skeptiker noch debattieren, ob Maschinen jemals Empathie ersetzen können, arbeiten Visionäre im E-Health-Bereich bereits daran, das Krankenhaus von morgen zu gestalten. Bei IBM Healthcare und IBM iX entstehen schon heute Lösungen für sogenannte smarte Hospitals. Ich habe mir daher Dr. Anita Puppe, geboren in Kanada, Ärztin, absolute Nerdin und Client-Partner bei IBM, vors Mikro geholt. Anita beschreibt sich selbst als Bindeglied zwischen den Medizinern und Technikern. Als Expertin für Quantencomputing und personalisierte Medizin steht sie an vorderster Front der Forschung und praktischen Anwendung von Generative AI in der Pharmaindustrie und der Medizin. Herzlich willkommen, Dr. Anita Puppe.
Vielen, vielen Dank, dass ich hier da sein darf.
Anita, AI oder Arzt? Was wäre dir lieber, wenn es drauf ankommt?
Auf jeden Fall AI. Ich sage auch immer, wenn ich Keynote-Speaker bin, dass ich eigentlich gar keine Diagnose mehr haben will ohne eine AI, weil die teilweise freundlicher ist. Und da sind auch sehr viele Forschungsartikel schon raus, dass Patienten dann testen müssen zwischen einem echten Arzt und einem Generative AI-Arzt. Und viele Patienten haben sich doch entschieden für die AI. Höflich, 24 Stunden am Tag available. Eine AI kann halt viel mehr Datensätze zusammenbringen, um die gute Diagnose zu finden.
Man redet ja auch immer von der Medizin der warmen Hände. Brauchen wir das denn gar nicht mehr oder gibt es da vielleicht auch so einen Hand-in-Hand-Prozess, den wir jetzt auch gehen müssen? Also wie weit kann denn Generative AI auch Ärzte ersetzen?
Ich glaube, diese Aussage ist, warum viele deutsche Ärzte auch ein bisschen Angst haben für AI. Wir werden niemals den Arzt ersetzen können. Aber ich glaube schon, dass wir vielleicht eine neue, ja, total neues Denken anwenden müssen, von, dass der Arzt vielleicht mehr ein Coach wird, viel mehr Zeit übrig hat, weil AI-Dokumente und die Themen, die Ärzte eigentlich nicht machen wollen, viel Papierarbeit, Auslagen an AI und dann damit so viel Zeit sparen, dass sie mit ihren Patienten einfach auch mal wieder sagen können, hey, was machst du eigentlich am Wochenende?
Kannst du vielleicht noch mal einmal abgrenzen zwischen der KI, künstlichen Intelligenz, die wir ja in der Medizin anwenden und Generative AI. Du hattest das ja jetzt, glaube ich, im Kontext auch eines Chatbots oder eines intelligenten Leitfadensystems gedacht.
Okay, Generative AI, das ist ja so das Hot Topic gerade, überall wird das publiziert. Das bezieht sich auf Algorithmen, die in der Lage sind, Inhalte, Texte, Bilder, selbst Musik, ganz viele verschiedene Medien alle zusammen zu generieren und fast wie ein Menschen gehören, würde ich sagen, zu neue Ergebnisse zu kommen. Gen AI braucht Algorithmen, aber KI braucht das zum Beispiel manchmal nicht.
Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine KI habe, die Röntgenbilder begutachtet, ist das dann KI oder ist das auch schon Generative AI?
Das kann Vision AI sein, aber muss nicht immer.
Okay. Aber ich glaube, wichtig ist ja, dass wir da einen ganz großen Technologiesprung gerade machen. Und du hast ja auch in meiner Anmoderation gehört und du erfährst es ja sicherlich auch in deiner täglichen Arbeit. Es muss ja was passieren in unserer Gesundheitsversorgung, damit wir auch zukunftsfähig sind und bleiben auch mit der demografischen Entwicklung. Glaubst du denn, dass AI oder Generative AI uns dabei helfen kann, die Probleme in der Gesundheitsversorgung zu lösen?
Viele schon, nicht alle. Vielleicht mit anderen Industrien kommt man da eher dran, um alles zu lösen. Aber in der Medizin ist der Mensch halt immer noch im Vordergrund. Und der Mensch braucht einen Mensch. Themen, die GenAI halt extrem gut abdecken kann, sind Recherchen, Planung, Erstellung von neuen Content für Patienten, um vielleicht eine Diagnose besser zu verstehen. Ich bin selber auch Associate Founderin von Mama Health. Und was wir halt da sehr stark im Fokus setzen, ist, dem Patienten seine Patient Journey oder seine Erfahrung in seiner chronischen Erkrankung uns zu erzählen. Und unsere GenAI bietet dann zum Beispiel Hilfstipps, Tricks, wie geht man mit der Diagnose besser um? Ach, du schwitzt in der Nacht von einem Medikament, probier doch mal ABC. GenAI kann dafür sorgen, dass wir weniger Patienten in die Klinik kriegen und viel mehr Sachen einfach im Remote-Space eigentlich abdecken.
Hast du da auch ein Beispiel?
Ich bin letztes Jahr viel nach Israel gegangen und diese Ansätze, die ich da gelernt habe, die probiere ich immer auch mehr nach Deutschland zu holen, wo man eine Smart Fridge hat. Ein Patient ist vielleicht dement und dann weiß man gar nicht, oder die Zahlen sind so klein, wann ist ein Produkt in meinen Kühlschrank abgelaufen, und dann kommt so eine AI, die dir dann übers Handy vermittelt, hey, du musst eigentlich ganz schön viele Sachen von deinem Kühlschrank wegschmeißen. Oder zum Beispiel ein dementer Patient, der vielleicht vergisst, die Toilette zu spülen. Dann ist ein AI, der spürt das, da ist was in der Toilette, ach, dann spürt er zweimal, dreimal am Tag.
Ach, ich habe das auch schon in meiner Apple Watch, die erinnert mich immer ans Händewaschen, wenn ich nach Hause komme. Fand ich irgendwie auch ein ganz cooles Feature, habe ich zufällig irgendwie in einer schlaflosen Nacht mich durch diese ganzen Health-Features geskippt und habe gedacht, das ist schon ganz gut. Also Geofencing, da komme ich in mein Haus, jetzt mal erstmal Hände waschen, lieber Andrea.
Und mit Seife.
Ja, also wie das geht, das wissen wir ja nach Corona. Ganz gut. Ich habe ja schon auch erzählt, dass du ja aus meiner Sicht eine totale Nerdin bist. Also Wahnsinn, wie du dich auch tief mit Technologie beschäftigst. Und du beschäftigst dich ja auch mit Quantencomputing. Und da wir jetzt schon mal so ein bisschen in der Einordnung von Technologie sind, was ist denn jetzt das neue heiße Ding mit diesem Quantencomputing?
Ich glaube, so neu und heiß wird das jetzt noch nicht sein. Wir sind ja bei IBM auch echt noch in der Forschung, viel im Ausprobieren mit Pharmakunden. Und was ich halt spannend finde, ist mehr und mehr zu verstehen, wie kann man GenAI zusammen mit anderen Technologien wie zum Beispiel Quantum nutzen. Wo wir echt am Nachdenken sind, so wenn man ein Medikament auf den Markt bringt oder ein Vaccination, dieser ganze klinische Prozess, dieser MLR-Prozess in Pharma ist ja extrem aufwendig, teuer. Da sitzen sehr viele, sehr geschulte Menschen.
Und es ist auch sehr lang, bis Medikamente dem Patienten zunutze kommen, ne? Also nicht, dass es teuer und langwierig ist, sondern wir warten ja eigentlich auch auf viele Heilmittel immer noch.
Genau. Und da bin ich jetzt gerade so am Rumnörden, wie das alles so zusammenpassen könnte. Aber da habe ich noch keine konkrete Lösung.
Kannst du vielleicht nochmal technisch erklären? Ich habe auf LinkedIn gesehen, du hast da so einen Artikel geschrieben, was eigentlich Quantencomputing genau ist und was das Bessere daran ist. Kannst du das vielleicht ganz kurz in ein, zwei Sätzen erklären oder wird das jetzt so weit gehen?
Oh, das ist aber ziemlich schwierig.
Ist auf jeden Fall schneller und kann millionenfach mehr Daten in Kürze verarbeiten, richtig?
Genau, und da kommt man halt zu diesen Themen, wo die meisten Leute auch verloren sind. Eine 1 ist eine 0 ist eine 1 und von alle Seiten sind die alle gleich.
Aber das kennt man ja aus dem Programmier. Also es gibt ja diese Bits und das sind Nullen und Einsen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja im Quantencomputing gibt es einfach mehrere Kombinationsmöglichkeiten oder viel mehr, die dann eben auch eine viel höhere Kapazität der AI ermöglicht. Also schneller, besser, und wir sind auch dann vorbereitet, wenn die großen Datenmengen endlich operationalisiert sind und wir sie zusammenführen können. Was bedeutet das für die Medizin? Werden wir denn irgendwann unsterblich oder sind wir denn so weit, dass jeder seine eigene Medizin bekommt und wir ab und zu mal in so einen Renovierungsprozess geschickt werden?
Ich glaube, da sind wir noch sehr weit von entfernt.
Schade. Wir werden das nicht mehr erleben.
Ich probiere dran zu sein, aber ich gucke mir auch alle Artikel an von Longevity und denke von, okay, haben die das jetzt schon rausgefunden oder nicht? Aber ich glaube, wenn wir schon so ein paar Rare Diseases aus dieser Welt schaffen können mit einem Quantum-Technologie-Ansatz, sind wir, glaube ich, schon sehr weit, wenn wir das in den nächsten 10 Jahren hinbekommen.
Stichwort personalisierte Medizin. Wie weit sind wir da weg und was kann uns da Generative AI auch nützen oder Quantumtechnologie?
Personalisierte Medizin kann ja ganz vieles heißen eigentlich. Für mich zum Beispiel bedeutet das auch, dass ich meine perfekte Lösung bekomme, wenn ich jetzt zum Beispiel eine chronische Erkrankung habe, dass ich meinen Leitfaden habe oder meine eigene Patient Journey, von was ich jetzt zu tun habe, welche Medikamente passen auf mich am besten, was funktioniert für eine 35-Jährige, die sehr viel Sport macht. So sehe ich aktuell personalisierte Medizin. Weil diese ganzen Themen mit die eine Pille, die alles löst, da sind wir noch nicht so richtig. Das ist Amerika vielleicht auch schon viel weiter als wir in Deutschland. Ja, vielleicht die Ansätze, was kann ich zu Hause machen, um so gesund wie möglich eventuell auch die perfekte Ernährung für meinen Körper zu haben, um so lange wie möglich aus dem Krankenhaus zu bleiben.
Wie ist es denn zum Beispiel auch in der Krebstherapie? Gibt es da nicht auch schon Ansätze, wo man wirklich ganz genau guckt, was ist das für eine Histologie, was ist das für ein Krebs, was ist das für eine Person, ein Mann, eine Frau, genetische und epidemiologische Abstammung und so weiter. Ist das auch schon personalisierte Medizin? Oder würde das aus deiner Sicht nicht darunter fallen?
Ich glaube tatsächlich, die meisten Leute sagen schon, das ist die personalisierte Medizin. Ich probiere immer alle Cases und Sachen, die ich mit Kunden auch ausarbeite, so klein wie möglich zu sehen. Dass wir echt den individuellen Patienten erstmal anschauen.
Also kein Quantencomputer, sondern wir müssen erstmal wieder Gesundheitskompetenz schaffen bei den Menschen.
Ich finde, man muss alle Gesundheitssystemprobleme erstmal von ganz unten ab erstmal anschauen, von wie gehen wir ran. Es ist super schön, dass wir Technologien haben, wo man denkt von, wow, Elas Danlos, kriegen die Rare Disease, schaffen wir aus der Welt. Aber ich glaube, wir müssen erstmal basic anfangen, um zu gucken, wie kriegen wir unsere Praxen, wie kriegen wir unsere Krankenhäuser erstmal so weit, auch keine Faxmaschine mehr zu benutzen, vielleicht viel mehr nicht mehr diese Silo-Denken haben von verschiedenen KI-Ansätzen und das alles erstmal zusammenbringen mit den richtigen Daten, dass wir auch erstmal lernen, auch Pharmaunternehmen zum Beispiel kein FOMO zu haben im Markt, weil GenAI bleibt noch eine ganze Weile. Wir sind jetzt nicht am Peak und oh, jetzt habe ich den Peak verpasst. Nee. Wir fangen jetzt gerade erst an.
Es ist kein Hype. Es ist auf jeden Fall der Anfang von einer Revolution und ich glaube auch einem Paradigmenwechsel weg von Sick Care hin zur Health Care, was du ja auch schon angedeutet hast. Da gibt es natürlich auch die Gefahr, das hast du gerade schon betont, dass man sich dann auch zu sehr auf Technologie verlässt, was unsere Gesundheitsversorgung angeht. Oder wir vielleicht auch sagen, also meine Apple Watch sagt, ich bin pumpergesund. Ist Technologie da auch ein verlässlicher Partner für diese ja sehr wichtige Aufgabe?
Ich sag immer, alle AIs, die wir auch bei IBM bauen, die sind super. Aber es ist der Anwender. Was macht man mit den Daten, die rauskommen und wie interpretet man das? Was mache ich danach?
Aber macht das nicht auch die Gen AI? Die interpretiert doch eigentlich auch, oder?
Genau, und darum finde ich auch für manche Use Cases halt GenAI super, weil so können wir halt was gestalten, was der Patient einfach versteht, auch in seiner Sprache. Wir haben ja auch in Berlin viel arabische, viel russische Patienten, dass einfach das Verständnis und keine Misskommunikation ist, weil das ist ja auch so ein bisschen meine Rolle hier. Ich bin ja mittlerweile ein teurer Übersetzer zwischen Medizinsprache und KI-Sprache. Dafür werde ich die ganze Zeit nur eingesetzt, um Ärzte das Verständnis zu geben, was ist es genau, wie könnt ihr es für euch am besten nutzen und wie kommt ihr wieder an das Vertrauen von euren Patienten und auch schneller an eure Patienten ran, um die echt tatsächlich zu helfen.
Aber ist das nicht ein Widerspruch? Also wir haben ja beide auch auf diversen Events in Berlin, haben wir ja auch so Interface-Lösungen gesehen, wo es AI-Computerprogramme gibt, wo ich denke, dann kann ich auch gleich Ada nutzen auf meinem Handy und ist ja auch egal, wer da dann sitzt. Ist das nicht dann irgendein Widerspruch, dass man sagt, man hat ja eigentlich diesen Bezug zum Arzt dann gar nicht mehr?
Ich glaube im Endeffekt, wenn du richtig, richtig krank bist, willst du immer noch einen menschlichen Arzt haben.
Mhm. Aber auch wenn der die ganze Zeit hinterm Computer sitzt und mich nicht anguckt.
Und viel zu schnell redet wahrscheinlich. Nee, aber diese ganze Vorstufe von deiner Gesundheit selber an die Hand zu nehmen, Verständnis und die Erklärung und was ist meine Diagnose, können wir super einfach auslagern. Dass solche Patienten brauchen gar nicht mehr in die Klinik zu kommen. Wir haben zum Beispiel jetzt auch eine Studie laufen mit der Charité für Endometriose-Patienten über das Mama Health Plattform. Die ganzen Patienten und die Frauen, die haben ja echt Fragen von, oh, oh, ich habe jetzt eine Blutung, ich habe Endometriose, kann ich noch schwanger werden, kann ich das? Dafür brauchst du ja keinen Arzt. Das kann man locker über unsere Plattform, die GenAI, fragen, kriegst du die perfekte Antwort. Und das entlastet halt die Klinik extrem. Das Vertrauen ist sofort geschaffen. Charité-Namen steht drunter, Patient ist happy, hat sofort seine Antwort. So für solche Lösungsanwender hoffe ich halt, dass die Ärzte langsam auch im deutschen Gesundheitsmarkt auch jetzt einfach sagen von ja, let's do it. Ich glaube, da ist immer noch ganz viel Angst im Markt.
Aber wenn ich jetzt zum Beispiel so eine App habe, wo ich die Fragen auch beantwortet bekomme, oder es gibt ja auch so Triage-Systeme für Notfallaufnahmen, wo man von außen dann erstmal eingeben kann, ne, muss ich eigentlich wirklich ins Krankenhaus? Das ist ein Notfall auch für Patienten gedacht. Ist das dann nicht auch eine rechtliche Grauzone?
Ja, ich meine, man muss ja schon vorsichtig sein, dass man nicht über den Arzt hinaus geht. Ich finde sowieso Diagnosen stellen, wer war denn das nochmal früher? Babylon war, glaube ich, die Firma in England. Das war so einen von den ersten, die tatsächlich die Diagnosen gesagt haben zu den Patienten, und dann kriegst du diese super lange lateinische Benennung. Und da fängt der Patient schon wieder an zu googeln und dann merkt er so, oh Gott, jetzt kriege ich ja immer noch Krebs, weil irgendwie ist ja immer das Ende Krebs.
Ja, auf jeden Fall was Ekliges, Gefährliches.
Genau, und das da finde ich schon, eigentlich muss man schon aufpassen, überhaupt gar keine Diagnosen online zu stellen. Dass man vielleicht so eine AI aufbaut als Unterstützungstool für den Patienten, dass er alles so drum versteht. Aber wenn dann echt eine Diagnose kommen muss, trotzdem zum Arzt zu gehen. Weil so empowerst du die Ärzte und zur gleichen Zeit auch die Patienten.
Es wird ja auch immer gesagt, dass gerade die neuen Technologien, du hast jetzt auch gesagt, in Deutschland sind wir auch noch nicht so weit. Also das habe ich jetzt aus deinen Sachen heraus interpretiert. Ist das auch ein Elite-Thema? Also den Zugang zu moderner Medizin, bekommt das eigentlich in Deutschland nicht jeder, weil es zum Beispiel nur in Universitätskliniken auch langsam anfängt, sich durchzusetzen? Oder ist es vielleicht auch eine Frage des Geldes, also eine Elite-Medizin für Selbstzahler?
Ich merke schon, dass in Deutschland wir natürlich immer mehr in so den privaten Sektor reingehen. Weniger Warteschlangen, aber wir haben ja auch echt Schwierigkeiten, Ärzte zu bekommen in den Dörfern. Also ich glaube schon, dass es ein Accessibility ist, dass viele Patienten auch gar nicht zu einer Charité finden können, weil die einfach zu weit weg wohnen.
Markttransparenz ist ja bei uns auch noch nicht so ausgeprägt, obwohl der Fokus ja immer wieder versucht, die besten Krankenhäuser und die besten Ärzte und so weiter zu küren. Aber ich habe vor kurzem mal das Szenario durchgespielt, dass einem irgendwie was passiert. Möge Gott das behüten, aber dass man einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt bekommt oder eine andere Erkrankung, die vielleicht auch akut ist und man in dem Moment ja auch gar keine Wahl hat, wo man hingebracht wird. Ne? Natürlich wird versucht, in ein Fachzentrum zu bringen oder zu fahren mit einem Notarztwagen, aber da kann ich ja nicht sagen, bringen Sie mich auf jeden Fall in eine Universitätsklinik und darunter mache ich es nicht. Das geht ja nicht. Also fair wäre es ja nach unserem Solidaritätsprinzip, dass alle den gleichen Zugang bekommen.
Ich meine, in Deutschland sind ja viele Gelder für Innovationen in Krankenhäuser zur Verfügung. Ich meine, natürlich in Israel hat man NGOs und Privatgelder, die von jüdischen Familien irgendwie aus Amerika dann reinfließen. Das haben wir natürlich in Deutschland nicht so in diesem Konzept. Aber ich glaube tatsächlich, wenn ich so sehe, manchmal kommen Gelder dann frei. Eine Klinik hat eine freie Wahl, um Technologien einzusetzen. Und weil einfach so viel auf dem Markt ist, nehmen die vielleicht gerade eine Lösung, die super teuer ist, oder das ist dann ein Startup, der dann irgendwie wieder fehlt. Und dann so, und das ist ja dieses Fingerspitzengefühl, warum auch viele Ärzte wahrscheinlich sagen von, ja, jetzt habe ich so 100.000 Lösungen, die kosten mir alle Geld und irgendwie macht das meinen Prozess gar nicht schneller. Das ist auch, warum ich immer probiere eigentlich, wenn ich mit Kliniken rede, ihr müsst eine digitale KI oder Krankenhaus der Zukunftsstrategie haben, wo man echt mit einem Partner, einer Beratungsfirma oder so, echt mal einen 10-Jahre-Plan macht, welche Lösungen machen denn eigentlich Sinn, weil ansonsten verliert man ja einfach nur super viel Geld.
Ja, also so klassisch Zielgrößen festlegen und die Wege dahin planen. Das machen wir beide jetzt mal, weil das ist natürlich auch super spannend, ohne dass du jetzt aus dem Nähkästchen plauderst, wirklich tatsächlich mal so ein bisschen aus deinen Erfahrungen. Zum Beispiel hattest du gesagt, du leitest Generative AI Workshops in Krankenhäusern. Erzähl doch mal, was du dort erlebst und wie so deine Eindrücke sind. Gibt es denn da wirklich überwiegend eine KI-Strategie oder eine Smart-Hospital-Strategie?
Da sind wenig Kliniken in Deutschland, die, ich meine, Smart Hospital haben wir ja, aber...
Ja, wo?
Naja,
in Essen? Also das Einzige, was ich gefunden habe, also ich habe ja auch Generative AI benutzt, um zu recherchieren. Und ich habe tatsächlich mehrfach die Universitätsmedizin Essen genannt.
UK Bonn ist auch exzellent in Deutschland. Die arbeiten auch immer mehr zusammen mit Israel.
Also macht Essen einen guten PR-Job auf jeden Fall.
Genau, ja. Oder vielleicht waren die einfach schneller auf dem Markt. Das kann ja manchmal auch sein. Was ich halt immer sehe, wenn ich zu einer Klinik gehe, man hat dann eine Mini-Lösung für eine Abteilung und das war's. Dieses ganz grobe Denken von lass uns doch mal Value Orchestration für euch machen, ein Workshop-Plan von den ganzen Tag. Super schwer in der Klinik, weil alle Ärzte sagen immer, wir haben gar keine Zeit, was ich auch verstehe. Aber dafür muss man tatsächlich mal Zeit machen. Da kommt man einfach nicht drum rum, weil immer wieder jetzt der Chef von der Neurochirurgie hat eine Lösung und dann die Anästhesie hat eine Lösung und so geht das ja nicht weiter. Wir müssen ja echt mal hinsetzen und wenn man so in den Workshop guckt, was wir zum Beispiel machen, es dauert einen halben Tag. Dann gucken wir, wo sind die Pain Points, wo können wir Lösungsansätze finden in dem Rahmen von dem Budget, was passt, was macht
Sinn. Kannst du da ein Beispielprojekt mal nennen, damit das nicht so abstrakt bleibt? Also wer sitzt denn da in so einem Workshop?
So von unserem Team sind es immer Design Thinker, Strategisten, Mediziner natürlich auch.
Und
im
du
Team.
Als die teuerste Übersetzerin zwischen Medizin und Technologie?
Ich bin gar nicht so teuer. Tja, dann brauchen wir halt von der Klinik auf jeden Fall einen CIO. Aber die sind halt für mich immer die schwierigsten, weil die CIOs, die sagen eigentlich sofort nein, weil das ist natürlich viel mehr Arbeit für die.
Und wer ist der Treiber? Also wer ist der Befürworter, wie man so schön sagt? Wen muss man auf seine Seite bringen?
Ich habe ganz viel Glück, dass ich sehr viele Klinikchefs kenne, ja, Geschäftsführer von den Kliniken selber und gehe dann von oben ab eigentlich, was natürlich manchmal nicht so schön ist. Am liebsten willst du ja irgendwie alle mitnehmen, auch Marketing und CIO und Innovation Manager, aber das geht leider nicht so richtig in Deutschland. In Zürich zum Beispiel, wenn ich da mit einer Klinik spreche, da kannst du einfach mit einem Partnership Manager ganz offen über Themen reden oder mit einem Marketing Person. Die Marketingansätze, da kann man ja ganz gut KI-Modelle auch testen. Wenig Risiko, wenig Liabilities, keine Patientendaten. So komme ich ganz oft zum Beispiel bei Firmen rein, wo ich sage, okay, lass uns doch erstmal so ein bisschen Gefühl füreinander bekommen, wie wir zusammenarbeiten und dann machen wir ein Projekt erstmal im Marketing.
Gib doch mal ein Beispiel, wo man in so einem Workshop dann einen Painpoint identifiziert, den man mit Gen AI auch lösen kann.
Nachhaltigkeit und Effizienz, würde ich sagen. Da sind natürlich, oder habe ich sehr wenig Berührungspunkte mit und die Klinikchefs, wo ich mitrede, auch umweltfreundliche Materialien zu gebrauchen, Verbesserung für Energieeffizienz. Und da ist halt ein cooler Ansatz auch, wenn jemand aus dem Zimmer läuft, das klingt einfach ganz simpel, aber dass die ganzen Lampen ausgehen. So ganz kleine Cases finden in so einem Workshop von wie kann eine Klinik Geld sparen. Ich meine, man kann natürlich auch so krass denken von oh, Raw Materials von Medikamenten mit einem Blockchain, aber so weit sind wir noch gar nicht.
Ist es nicht vielleicht auch, habe ich auch auf Ademea kennengelernt, ein Patientenflussmanagement innerhalb der Klinikorganisation. Also pünktlich zu den Untersuchungen kommen. Wo ist der Patient eigentlich gerade? Kann ich das ein bisschen forecasten? Wie lange muss ich die Radiologie besetzt halten? In welchem Umfang und so weiter? Sind das auch schon Use Cases, die in der Klinik vorkommen?
Habe ich jetzt weniger mitgearbeitet. Ich muss sagen, ich arbeite viel mehr auf der Seite von, weil iX macht ja Experience. So, wir gucken uns ganz viele Chatbots an, Kommunikation und wie fühlt es sich an für einen Patient zum Beispiel ja, eine Leistung in der Klinik zu bekommen oder digitale Patientenaufklärung oder solche Themen mache ich immer ganz gerne.
Wenn ihr so mit Chatbots rumspielt, hast du da irgendwie mal so ein Erlebnis, was du mit uns teilen willst? Ich glaube, du hattest mir mal erzählt, dass ihr auch irgendwie doll mit, welcher Dialekt ist der vertrauenswürdigste, mal in einem Setup gespielt habt.
Ja, wir helfen ja auch einiger Pharmaunternehmen jetzt mit Digas auf den Markt zu bringen. Und da haben wir tatsächlich rumgespielt mit der Persönlichkeit von den LLM und das hat mega Spaß gemacht. Da wollten wir echt so von, ja cool, wenn wir jetzt in Berlin, Berliner der einfach zu alle Patienten. In Frankfurt redet er dann ganz höflich zu alle Patienten. Ist natürlich nicht richtig durchgegangen bei dem Kunde, aber...
Aber das ist doch eigentlich, außer Werbung kennt man das doch auch schon. Bei den digitalen Werbeflächen von Ströer ist ja auch, wird es mit dem Wetter koordiniert und es wird steht da Moin, nicht irgendwie Servus oder so. Also insofern, vielleicht ist es ein ganz witziger Ansatz. Gibt es schon konkrete Projekte mit IBM Healthcare und IBM iX? Du hast ja gesagt, du machst sehr viel im Experience-Bereich. Und könnten die vielleicht die skeptischen Zuhörer davon überzeugen, dass das mehr ist als eine Spielerei?
Ja, ich mag ja eher die kleineren Applikationen in AI. Ich meine, daneben ist ja die EPA, E-Rezept.
Ja, aber wir wollten ja klein anfangen, ne? Also insofern passt das ja. Ganz unten anfangen.
Genau, so ein von meinen Lieblingsprojekten, das heißt Validate. Da haben wir mit drei Kliniken, so in Jerusalem, Barcelona und Heidelberg zusammen, eine Predictive Stroke oder Schlaganfall-KI gebaut, um eigentlich ein Tool für die jungen Neurologen an der Hand zu geben, um schneller zur Diagnose zu kommen, dass die auch die richtige Diagnose haben, die richtigen Medikamente zu geben oder zuführen an den Patienten. Und das war super spannend, weil da hat man echt Datenpunkten von Israel, super digital, Deutschland wahrscheinlich noch auch viel Papierarbeit. Und dann, so, du hast halt drei total andere Mentalitäten. So, bei den Spaniern haben wir gehört, es dauert ewig. Die müssen so 11 Minuten zu dem CT-Scan laufen mit dem Patient. Und so hat jede Klinik halt ihren Problempunkt. Oder bringen wir jetzt auf einmal eine Schlaganfall-KI, bauen wir zusammen im Konsortium im Horizon 2020 in dem Rahmen. Dann kommt natürlich das Spannende, was ich immer mag. Wie lernst du die Ärzte so ein Tool an? Weil das ist ja wieder dieses ganze Experience. Wie kommuniziert man sowas zu den Patienten?
Aber sind die da nicht total froh, dass sie quasi nochmal so ein unbestechliches zweite Meinungstool quasi ja auf ihrem Technical Device haben? Das müsste doch irgendwie total beruhigend sein, weil ich kann mir auch vorstellen, dass so ein Arzt, der natürlich so eine Diagnose stellt, total unter Zeitdruck ist. Ich habe ja selber auch im Krankenhaus gearbeitet, also weiß ja, dass da manchmal wirklich hoch hergeht und um Leben und Tod, dass das doch total beruhigend ist.
Aber da kommt wahrscheinlich auch wieder Nichtwissenheit und Zeitkomponente. Du brauchst ja auch echt Zeit, die Ärzte abzuholen, wie das genau funktioniert.
Ich glaube, wir sind ja beide so Digital Early Adapter. Und ich hatte in meinem Leben schon total viele digitale Momente, wo ich gedacht habe, wow, das gibt's nicht. Ich mache nie wieder diesen Prozess auf die analoge Art. Irgendwann kam mal Google, das war ja mindblowing. Jetzt haben wir Generative AI, ChatGPT, meine erste Telemedizin für meinen Ausschlag auf dem Augenlid. Und sowas, also das ist ja etwas, wo man sagt, so, das ist jetzt mein neuer Alltag. Ne? Also wie kreiert man solche Magic Moments für Ärzte und Ärztinnen?
Oder die Applikation echt zu zeigen an den Ärzten von, was hilft dir dann? Ich glaube, diese Angst, die da kommt von, oh Gott, jetzt muss ich auf einmal alles, was ich 14 Jahre in der Klinik gemacht habe, umlernen. Das ist ja eigentlich gar nicht, was wir wollen. Wir wollen ja ein Unterstützungstool bieten. So, wir müssen auch verstehen, weil wir machen auch ganz viele User-Interviews mit den Ärzten, um natürlich zu gucken, macht, was wir auf den Markt bringen, überhaupt Sinn für euch? Hilft euch das denn? Weil ich glaube, ich habe da ein bisschen einen Vorsprung, weil ich natürlich die Mediziner echt verstehe. Ich bin ja in die Industrie reingegangen, um auch immer zu sagen, nee, Ärzte, ich bin auf eurer Seite, ich bin auf eurem Team. Ich will euch unbedingt Technologien bringen, dass ihr noch besser sein könnt, mehr Zeit habt, auch mal ein Wochenende und dass diese Nachtdienste einfach viel schöner werden.
Hört sich gut an.
Genau, so wenn man natürlich so müde ist, wenn man so Unterstützungstools hat, dass man keine Fehldiagnosen macht, das kommt ja eigentlich nur zugute für die Ärzte. Und jetzt mittlerweile kriege ich, glaube ich, schon viele Ärzte auf meiner Seite, die echt sagen, von ja, okay, ich habe ja auch meine Nachtdienste gemacht, ich weiß genau, wie stressig das sein kann und ich fühle den Schmerz und gehe dann auch immer ganz offen ins Gespräch, was brauchst du genau und dann baue ich das.
Dann reden wir noch mal ganz zum Schluss über das Krankenhaus der Zukunft. Also ich hatte früher mal so eine Zukunftsfrage in meinem Podcast, aber dann wurde der Zeithorizont immer länger und das war dann so ein bisschen frustrierend. Deswegen meine erste Frage an dich mit einer Bitte um eine kurze Antwort. Wie lange sind wir wirklich noch von einem, wo man ehrlich sagen kann, das ist ein smartes Hospital entfernt?
Boah, in Deutschland mehr dann 15 Jahre.
Geht ja. Also 15 Jahre finde ich jetzt. Ich hatte gerade Alumni von meiner ersten Arbeitsstelle, 20 Jahre her. Wir haben uns kaum verändert. Was genau kennzeichnet aus deiner Sicht denn ein smartes Krankenhaus? Was sind die Kernkomponenten von so einem smarten Krankenhaus aus deiner Sicht?
Na, ich glaube, das Erste, was wir machen müssen, ist mal die Zimmer verändern. Das muss ja echt eine Experience werden für Patienten. Du läufst rein, du hast schon deine Informationen, digitale Patientenaufklärung, vor du in die Klinik reinkommst, in deiner Sprache. Du weißt, was Nüchternkeit heißt. Genau, so ein smartes Hospital fängt für mich eigentlich schon echt an, wenn du deine Wohnung verlässt. du hast deine Informationen schon bekommen, du weißt, wer dein Operateur ist, du gehst in die Klinik rein, alles von dir ist schon digital, musst nur noch unterschreiben, da haben sie alles verstanden, dass dann nur noch eine Unterschrift kommt und einfach, dass diese ganze Erfahrung schön ist, dass die Zimmer gut aussehen, dass auch vielleicht nicht mehr so viele Privatzimmer sind, die dann super weiß und krankenklinisch aussehen, aber dass man einfach auch in einem coolen Sessel liegen kann. Jetzt hatte ich letztes Mal von der Futurist auch gehört, dass eigentlich die ganzen Betten, dass die Patienten nur noch liegen, total ungesund ist.
Weiß man ja auch nach so einem Wochenende faul auf dem Sofa, da hat man ja auch sofort Rücken. Ja, auch was Essen angeht.
Oh, Essen, da will ich gar nicht drüber reden, das ist ganz schrecklich. Aber in Hongkong habe ich einmal in der Klinik gearbeitet, 2 Monate lang. Das war super spannend. Da haben die tatsächlich, wenn du jetzt eine, sagen wir mal, eine Tumorresektion hast, dann hast du den Western-Medizin trainierten Arzt und den Chinese Medical Doctor. Und die stehen dann beide über dir und du kannst entscheiden als Patient, will ich jetzt doch die Akupunktur noch dazu nehmen? Und du kannst einfach sagen, welche verschiedene Therapieansätze möchte ich für mich? Total unrealistisch natürlich, ein sehr teures System. Aber ich fand das cool, dass du als Patient da liegst und du kriegst so eine Erfahrung, als ob du in einem Wellness-Spa bist.
Ja, vor allen Dingen diese Wahl auch zu haben. Ne? Idealerweise hat man ja irgendwann mal das ganze medizinische Wissen dieser Welt in einem Quantencomputer, um jetzt mal das ganz große Bild zu machen. Und dann ist es einfach keine Chinese-Medizin mehr und keine Western-Medizin, sondern es ist halt einfach das beste Treat für den Patienten mit der Erkrankung in der Situation. Ganz vielen Dank, Anita, für diese Vision, die du jetzt nochmal aufgemacht hast. Also ich glaube, jeder kann sich so ein bisschen vorstellen, was sich auch verändern würde, wenn man dann vielleicht in einer smarteren Welt ins Krankenhaus muss, wenn man dann überhaupt noch hin muss und nicht vielleicht sogar telemedizinisch überwacht wird zu Hause. Wäre ja auch schon ein toller Approach. Und ich nehme jetzt mal mit, was der ganz große Appell ist, dass wir vom Patienten denken müssen und ganz unten anfangen müssen mit dem Aufräumen der Probleme und dass die Krankenhäuser auch eine KI-Strategie brauchen. Und wie wir da hinkommen, das werden wir in den nächsten 15 Jahren hoffentlich erleben. Und dann wird ein Krankenhaus vielleicht so smart wie manche Smart Homes jetzt schon. Ganz herzlichen Dank, Dr. Anita Puppe, für dieses wunderbare Gespräch.
Vielen, vielen Dank.
Übrigens, dieser Podcast ist eine Produktion von The Medical Network. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Willst du das auch? Dann freuen wir uns über Likes, Shares und eine Bewertung bei iTunes. Noch mehr spannende Folgen findest du auf unserer Website www.themedicalnetwork.de.